Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Alicia Kusumitra, liebe Zuschauer am Bildschirm. Liebe Alicia, du bist Maya-Priesterin, Priesterin der weiblichen Kraft, Mutter von 8 Kindern, 16-fache Kongressveranstalterin. Ja, und ich bewundere das sehr, weil das geht hier um. Ja, um die Urkräfte, um Göttlichkeit, um Mutter Natur. Und vielleicht magst du mal, wenn es kurz geht, also besprechen, wie du dazu gekommen bist, dass du zur Maya-Priesterin auserwählt worden bist und was deine Aufgabe ist.
Ja. Naja, letztendlich ist es ja so, dass die Seelen, dass aus Seelenvereinbarungen entsteht, auch was die Aufgabe im Leben ist. Ich will gar nicht sagen, dass die Seele das alleine erwählt. Das ist ja immer ein Zusammenspiel von vielem, gerade jetzt so in der Zeit des Wandels. Und heute weiß ich auch einfach, also damals wusste ich das nicht, aber heute weiß ich das einfach, warum das so ist, dass ich genau das erlebt habe, was ich erlebt habe, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin als Weiße und aber dann nach Guatemala gerufen wurde, hier von den Ältesten, um nämlich als Brückenbauerin zu wirken, weil das ist, was ich bin. Ich bin Brückenbauerin zum alten Wissen. Ich bin hier, das ist der Auftrag, den ich 2012 von den Maya-Ältesten bekommen habe, zusammen mit meinem Mann, dass wir in Europa wieder das alte Wissen erinnern. Und da fragt man sich vielleicht, ja, wie, aber Maya-Wissen in Europa, ja, für die Urvölker, so sagen sie es, so geben sie es weiter, ist das ja universelles Wissen. Das heißt, alles kommt aus einem Ursprung, egal ob Maya, Inka, Sibirien, Australien, die Aborigines letztendlich, kommt alles aus einem Ursprung. Und wenn man ein bisschen beginnt zu forschen oder auch andere Urvölker kennt, wie ich das tue, dann findest du halt immer wieder diese Parallelen, zum Beispiel den Baum des Lebens. Ich glaube nicht, dass du ein Urvolk finden wirst, die nicht den Baum des Lebens hatten, die nicht das Medizinrad in irgendeiner Art und Weise hatten. Also du findest es immer überall wieder, diesen Ursprung. Und genau darum geht es, dass wir den Ursprung unseres Urvolkes wieder erinnern. Und ja, das ist unsere Aufgabe. Und als ich unsere Aufgabe erfahren habe, dann habe ich immer mehr erkannt, warum alles so war, wie es war, warum meine Geschichte, meine Vergangenheit so war, wie sie war. Und deshalb weiß ich heute auch einfach, dass meine Seele das ja so erwählt hat in Verbindung mit allen anderen Seelen, den Seelen der Ältesten, den Seelen, der Seele meines Mannes und so weiter. Ja, und bin in Norddeutschland in einem kleinen Dorf groß geworden, auch sehr behütet und beschützt, sehr verbunden mit Mutter Erde und auch meiner Familie. Ich habe immer schon einen besonderen Bezug zu den Ahnen gehabt, was man auch in meinem Maya-Kreuz, in meinem Lebensbaum sehen kann. Ich komme von den Ahnen. Und so saß ich tatsächlich sehr, sehr häufig bei meinen Großeltern und Urgroßeltern. Ich hatte noch sehr viele Urgroßeltern und habe ihnen einfach zugehört. Also das war wirklich meine Lieblingsbeschäftigung. Ich habe den Ahnen zugehört, den noch lebenden Ahnen. Das fand ich einfach immer so spannend, auch meine unterschiedlichen Wurzeln anzuschauen, die Wurzeln meiner väterlichen Familie und auch meiner mutterlichen Familie, die aus Schlesien kamen, und auch die Verbindung dieser Wurzeln zu betrachten. Ja gut, ich habe dann halt auch eine Zeit erlebt, wie jeder von uns, wo ich einfach voll vergessen habe, die ganze Schulzeit, besonders als ich auf dem Gymnasium war, da blieb überhaupt gar keine Zeit mehr für irgendwas. Da war man ja nur noch mit Lernen beschäftigt und das habe ich auch als großes Gefängnis erlebt und in der 5. Klasse schon entschieden, dass ich das meinen Kindern nicht antun werde. Mein Mann und ich, wir haben 8 gemeinsame Kinder und die gehen nicht in die Schule, die sind auch noch nie in die Schule gegangen und die werden auch wohl nie in die Schule gehen. Also meine Tochter hat Abitur gemacht, ohne in die Schule gegangen zu sein. Mit 1,0 nur hier mal am Rande erwähnt, nicht um anzugeben, sondern einfach um zu sagen, alles ist möglich, wenn du dann dran glaubst, du musst nicht 13 Jahre zur Schule gehen, um Abitur zu machen. Und ja, mit der Geburt unserer ältesten Tochter, die morgen 21 Jahre alt wird,
Oh, wie schön.
genau, die hat alles verändert. Also die hat mich wieder erinnert. Und du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, ach, du willst auch so gern was über die urweibliche Kraft hören. Und das war die Initiation der urweiblichen Kraft.
Ja.
Denn wie ich schon gesagt habe, ich war ja auch sehr abgetrennt dann von mir. Und man merkt das ja eigentlich selber gar nicht. Du gewöhnst dich ja langsam daran, langsam vergisst du immer mehr. Und irgendwann bist du in diesem Vergessenszustand und das ist dann normal geworden. So war es bei mir auch. Und mit meiner Tochter ist dann alles wieder wach geworden durch die Geburt. Und ich hatte riesen Angst vor der Geburt. Und heute weiß ich, warum ich solche Angst vor der Geburt hatte. Ich hatte eigentlich Angst vor dieser riesigen Kraft da. Und tatsächlich habe ich diese urweibliche Kraft in mir zum ersten Mal in meiner Geburt gespürt. Da habe ich wirklich gespürt, welche Kraft in mir als Frau und damit natürlich auch in uns als Frauen steckt. Denn diese Kraft ist ja nicht allein in mir, die ist in uns allen. Und da war ich einfach überwältigt im positiven Sinne von dieser Urkraft in mir. Und die Geburt hat damals 2 Stunden gedauert. Nun muss ich sagen, die letzte Viertelstunde habe ich dann als traumatisch erfahren. Da wurde dann der Arzt dazu gerufen bei den Presswehen. Ich bin geschnitten worden ohne Betäubung. Mein Kind ist mit der Saugglocke aus mir gerissen worden. Das heißt, ich habe in einer Geburt 2 Erlebnisse gehabt. Einmal Urkraft der Frau und einmal Vergewaltigung der Frau. Und das war aber sehr, sehr einprägsam für mich und wirklich sehr, sehr öffnend. Und auch wenn es sehr schmerzhaft war, war es wirklich das, was in dem Moment für mich wichtig war, damit ich erwachen kann. Das hat mich wirklich aus meinem Tiefschlaf geweckt, denn ich konnte nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ich konnte nicht mehr Missbrauch zuschauen. Und das hat mich einfach auf diese Thematik gebracht. Schau dir den Missbrauch in dir, in deinem Leben und in deiner Familie an. Und ja, das war dann so mein Weg, wirklich in diese Kraft zu gehen, die zu beginnen mit Heilung, auch Familienheilung und auch Heilung meines weiblichen Schoßes. Und es hat mich dann auch auf die Suche gebracht, so was bedeutet denn Geburt wirklich? Und ich habe damals sehr viele Bücher gelesen von Frauen, von Hebammen, von Ärzten, aber dann eben auch von Anthropologen heißen die, ja, die bei Völkern gelebt haben. Schon vor 300, 400 Jahren und Aufzeichnungen gemacht haben. Und da ist ja eben auch immer ein wichtiger Aspekt, wie haben die Menschen geboren bei den Urvölkern. Und da habe ich schon festgestellt, dass Geburt bei den Urvölkern ganz anders war, dass es eben nicht traumatisierend war, dass die Mütter voll in ihrer Kraft waren und in ihrer Kraft gestärkt und gestützt wurden. Das heißt, keine Kaiserschnitte, aber gleichzeitig auch keine Totgeburten oder Gefahren bei der Geburt. Es wird uns ja immer so erzählt in der Welt. Pustekuchen war nicht so. Und Geburten in einer halben bis einer Stunde ohne Schmerzen, das war, was ich immer wieder las. Und ich bin dankbar, dass ich das dann selber erfahren durfte, also persönlich auch von noch lebenden Urvölkern erfahren durfte, dass es tatsächlich so ist und so war. Mir sagte mal eine Maori-Großmutter, meine Großeltern haben mir gesagt, der Schmerz in der Geburt begann mit den Missionaren. Und es steht tatsächlich in der Bibel. Der patriarchale Gott sagte zur Frau, unter Schmerzen sollst du gebären. Und das ist natürlich eine große Unterdrückung der urweiblichen Kraft. Und diese urweibliche Kraft, die steht natürlich auch ganz, ganz tief in Verbindung mit diesem ursprünglichen, uralten Wissen. Denn es ist die Kraft des Lebens, die Kraft, aus der wir alle, egal ob Frau oder Mann, geboren werden. Ja, und das war damals dann einfach so mein Anfang. Und ich habe dann einfach immer weiter geforscht. Ich habe dann angefangen, Naturheilkunde zu studieren. Ich habe mit Meditation, Yoga und Co. begonnen. Und habe dadurch immer mehr zu mir gefunden, habe angefangen, mich wieder zu spüren. Und in dem Moment, wo ich mich wieder gespürt habe, habe ich eben auch einfach wieder den Ruf meiner Seele gehört. Und meine Seele sagte mir immer intensiver und immer intensiver, du musst zu den Urvölkern. Ich habe es dann erstmal auch versucht zu ignorieren, weil es hat mich dann auch überfordert, was soll ich bei den Urvölkern und wo überhaupt hin? Also ich habe es erstmal versucht, diese innere Stimme klein zu halten. Ich glaube, auch das kennen viele Menschen. Aber diese innere Stimme hörte einfach nicht auf. Und es wurde dann immer intensiver. Wir haben dann einfach auch die klaren Zeichen bekommen. Meine Tochter, wieder mal unsere große Tochter, hatte dann einen Unfall. Sie ist vor ein Auto gelaufen mit 4 Jahren und ist wirklich frontal am Kopf getroffen worden, ist hochgeflogen, weit geflogen. Und sie war aber unverletzt. Sie hatte 3 Beulen am Kopf, aber das war, sie war unverletzt. Und Robert und ich, wir wussten damals, also wir beide wussten damals, sie war beschützt von den Ahnen. Und das war ein Zeichen der Ahnen, dass das Leben zu kurz ist, dass wir jetzt gehen müssen. Und es war natürlich mit Ängsten verbunden. Und wir haben auch viele Ausreden immer gehabt. Wir können jetzt noch nicht gehen. Wir haben noch nicht genug Geld, war eine unserer Ausreden. Wir können noch nicht gehen. Unsere Kinder sind noch zu klein. Und du findest immer Ausreden, dein ganzes Leben. Ich glaube, das kennt auch jeder Mensch. Aber wir konnten nicht mehr wegschauen durch diesen Unfall. Der war wirklich wieder so wachrüttelnd. Und wir hatten das jetzt schon so oft gesehen zu diesem Zeitpunkt, dass unsere Tochter uns in irgendeiner Art und Weise aufrüttelt. Engel, sie heißt auch Angelina. Den Namen hat sie mir schon in der Schwangerschaft gesagt, dass sie so heißt. Und ja, da war klar, okay, wir müssen jetzt gehen. Und das haben wir gemacht. Ich glaube, in der nächsten Woche noch hat Robert seinen Job gekündigt. Und wir sind einfach gegangen, ohne zu wissen, wohin, ohne zu wissen, wie. Wir haben es einfach gemacht. Wir haben den Sprung gewagt und wir sind dann erstmal nach Costa Rica. Das ist, wo wir zuerst hingeführt wurden. Und es war gut, es war ein Zwischenschritt. Wir waren wirklich an einem einsamen Strand. Das war gut, um raus aus dieser normalen Welt zu kommen. Erstmal ganz bei uns ankommen, im Dschungel, am Meer. Und nach 11 Monaten haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Da waren wir dann wirklich auch bereit. Da war ein Buch zu mir gekommen. Über die Maya und über die Maya-Pyramiden. Und da, als ich das Buch gelesen habe, wusste ich, ich muss zu den Maya-Pyramiden. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es die Maya noch gibt. Ich habe in der Schule gelernt, die gibt es nicht mehr. Und so sind wir dann wirklich losgefahren, damals aus Südkosta Rica mit unserem Auto, mit unseren dann damals 3 Kindern und unserem Hund und mit der Absicht, nach Mexiko zu den Maya-Pyramiden zu fahren. Doch nach Costa Rica kommt Nicaragua, dann kommt Honduras und dann zwischen Honduras und Mexiko liegt noch Guatemala. Und Guatemala hat uns dann wirklich festgehalten. Also das war sehr mystisch und magisch, was geschehen ist für den Verstand, für die Seele nicht. Es war tatsächlich so, dass wir sind hierher gekommen und die Bremsen waren fest. Ist uns nie passiert, die ganze Reise nicht. Hier ständig die Bremse festgefahren. Das heißt, die Bremsen funktionierten dann eben auch nicht mehr. Ne? Dann qualmten die und gingen nicht mehr. Dann mussten wir immer wieder anhalten. Und dann haben wir beide gedacht, du, also irgendwas will uns hier halten. Und das fühlte sich aber nicht negativ an. Also haben wir uns entschieden, wir bleiben eine Nacht am Meer. Und da haben wir dann jemanden kennengelernt, der uns dann mitgenommen hat in das Hochland hier von Guatemala. Und siehe da, die Maya gibt es noch. Und es hat nicht lange gedauert, da sind wir dann einem Maya-Priester, einem Maya-Ältesten begegnet, der die ersten Worte, die er an Robert richtete, waren, da bist du ja endlich. Und das war alles schon sehr geführt und wie gesagt, sehr mystisch, magisch. Und ja, so haben wir nach kurzer Zeit unsere erste Maya-Zeremonie erlebt und das hat dann auch ganz viel gemacht, weil danach bin ich dann sehr schwer krank geworden. Bin hier in die nächste Transformation gefallen, wo ich auch fast gestorben bin. Und ja, es war aber auch ganz, ganz wichtig, dem Tod zu begegnen, weil das war wieder eine Bewusstseinserweiterung, von der ich heute weiß, dass ich sie erleben musste, um überhaupt bereit zu sein, den Ältesten zu begegnen. Und ja, so war das in kurzen Worten. Wir sind dann. Ja, es war schon ein paar Jahre später dann den Ältesten begegnet und von ihnen eingeweiht worden. Und ja, haben dann eben 2012 diesen Auftrag bekommen. Ja, und das ist, was wir seitdem tun und in die Welt bringen.
Schön. Ja, im Grunde genommen wirklich dem Ruf zu folgen und den Botschaften ja zu lauschen. Und im Grunde genommen hast du das ja auch am Anfang gesagt, hast du es irgendwie schon gespürt, ne? Also wo du auch kleiner warst oder hast etwas beschlossen, nur wieder dann vergessen. Ich würde gerne doch noch mal auf die Urkraft der Frau eingehen, weil ich das so, so wichtig finde. Du hast so viele gute Punkte angesprochen. Also auch, wie wir die Kinder bekommen, was jetzt auch so passiert in Krankenhäusern durch Kaiserschnitte und wo die Urvölker ganz anders, ja, davor sind. Und ich glaube, diesen Raum der Frau auch so geben, das, ja, kommt jetzt gerade wirklich nochmal so. Und wie das hier in der westlichen Welt oft passiert und letztendlich, was es aber ja auch für die Verbindung zwischen Mutter und dem Kind bedeutet. Na, es ist auch eine, ich habe ja nur auch Kaiserschnitte durch meine Mehrlinge bekommen, aber es ist eine Trennung in dem Moment. Und was du so sagtest, vielleicht magst du dazu noch mal ein paar Worte finden, weil ich glaube, es hat mich auch in einem Interview von dir sehr berührt, als du das auch so erwähnt hast, dass es eine Vergewaltigung ist, also ein Übergriff, diese Einschnitte. Ich sage ja irgendwie ja, weil die Ärzte sagen, na, wir müssen jetzt zum Beispiel einen Kaiserschnitt
Sonst
machen.
bist du
So.
schuld, dass deinem Kind was passiert. Es schwebt im Raum.
Richtig, genau, ja.
Wie viele Kinder, wie viele Mehrlinge hast du denn? Zwillinge, Drillinge
Nee,
oder?
Drillinge habe ich. Es wären aber
Ah,
auch
okay.
vier gewesen, ne? Das weiß ich auch, das habe ich auch mal. Na, und also in 2 Minuten waren die auch da, weißt du, aber ich möchte das nur noch mal,
Warum
das habe
rufst
ich
du
nie von der
keine?
Seite so manchmal betrachtet, weißt du, was so wichtig ist, finde ich. Es geht noch mal wirklich um die Geburt und wie lassen sich Mutter und Kind Zeit und vor allen Dingen, dass ich dadurch wirklich meine, ja, weibliche Kraft zum Ausdruck bringe. Nur die Frauen sind ja in der Lage, die Kinder zu gebären, so, ne? Ohne dem wären ja die Menschen nicht auf der Welt ohne die Frauen. Aber was passiert mit diesen Eingriffen? Und das berührt mich so sehr gerade, Alicia.
Voll gerne. Du, ich bin ja Forscherin für Geburt, also darf ich dich mal was fragen?
Ja.
War das denn natürlich oder war das durch künstliche Befruchtung?
Das war natürlich.
Ah, okay. Und warum durftest du nicht natürlich gebären?
Also A, hat man bei Zwillingen hat man es gesagt, ne, dann wäre es natürlich, aber bei dreien wäre das Risiko zu
Aber
groß,
sie
dass
haben
ich das im
nicht mal.
Geburtsprozess nicht schaffen würde oder so, ne?
Ah ja, siehst du, das ist ja, ich meine, das ist ja, was immer wieder Frauen erzählt
Ja.
wird. Also wir sind ja quasi, ich sage das immer so lapidar, ne? Wir sind zu so doof zum Gebären. Also man muss uns ja permanent gleich erstmal Kanüle gelegt, ständig überwacht mit Ultraschall, Kaiserschnitt. Das nimmt uns ja auch Kraft als Frau. Es wird ja überhaupt gar nicht mehr in uns geglaubt und vertraut, in unseren Körper nicht. Die ganze Schwangerschaft sollen wir immer wieder zum Arzt rennen, uns untersuchen lassen, hier in Ultraschall, da in Ultraschall, da in
Ja.
diesen Test und jenen Test, also das schwächt ja alles unsere Urkraft als Frau. All das schwächt unsere Urkraft als Frau. Und das ist natürlich ja jetzt nicht erst seit Jahrzehnten, das ist ja seit Jahrtausenden, wenn wir die ganze Geschichte zurückblicken. Und wenn du bei den Urvölkern schaust, dann kannst du generell sehen, dass alle Urvölker ja in matriarchalen Strukturen gelebt haben. Ich weiß, dass das viele, meistens Männer triggert das alleine dieses Wort Matriarchat, weil sie denken dann immer, das ist das Gegenteil von Patriarchat und sie als Männer würden darunter leiden. Da kann ich erstmal ganz klar sagen, ist absoluter Quatsch. Ne? Matriarchat bedeutet nicht dass die Herrschaft der Frau oder so, ne? Sondern es bedeutet einfach nur, dass das Weibliche sehr anerkannt und gelebt wird, die Kraft des Lebens. Die weibliche Kraft ist eben auch die Kraft des Lebens. Und das heißt, dass Mann und Frau in diesen Zeiten, in diesen Traditionen, in diesen Urvolktraditionen im Einklang gelebt haben. Und das bedeutet, wenn das Leben geehrt und verehrt wird, als Lebenskraft wirklich gesehen wird, dann werden nicht nur Mann und Frau geehrt und geheiligt, sondern auch unsere Mutter Erde und all ihre Wesen. Weil wir leben ja heute tatsächlich im Patriarchat, in Pyramidenstrukturen, wo sich immer irgendeiner da drüber stellt und alles besser weiß und alle anderen mies behandelt. Wenn wir das zum Beispiel anschauen in unserer Welt, es gab es niemals bei den Urvölkern Massentierhaltung. Also was geschieht da mit den Tieren? Pestizide, die auf Mutter Erde gesprüht werden und. Also das ist eine absolute Missachtung der Kraft des Lebens. Wir sind so weit gekommen als Menschen, dass es keine Quellen mehr gibt, die wirklich rein und klar sind. Also berauben uns aufgrund unserer Sichtweisen selber unserer Lebensgrundlage. Ja, und für die Urvölker ist es eben so, dass Großmutter Erde ist unsere älteste Ahnin. Und sie ist die, die uns allen zu 100% Leben gibt. Sie nährt uns alle mit ihren Früchten, mit ihrem Gemüse, mit ihren Wildkräutern, mit ihrem Wasser, mit ihrer Luft. Sie nährt uns alle. Und sie ist die Urmutter, die urweibliche Kraft, die älteste Ahnin. Und für die Urvölker war das ganz klar. Und sie haben Großmutter Erde verehrt oder tun es bis heute noch. Und sie nehmen auch niemals irgendetwas, ohne Danke zu sagen, ohne Mutter Erde um Erlaubnis zu fragen, ohne den Baum, die Pflanze um Erlaubnis zu fragen. Wenn sie Tiere essen, dann nur Tiere, die glücklich gelebt haben, und auch niemals ohne vorher ein Ritual, eine Zeremonie zu feiern, um vorher in die Kommunikation mit der Seele des Tieres zu gehen. Also das war immer im Einklang und in absoluter Wertschätzung für alles Leben. Und das haben wir halt total vergessen.
Ja.
Und wie gesagt, bei den Urvölkern war das einfach so normal, so zu leben. Und so wurde natürlich auch die Frau als Tochter der Erde gesehen. Genau wie natürlich auch der Mann als Sohn
Der
der Erde
Sohn,
gesehen.
genau, der Sohn, ja.
Aber jetzt sprechen wir ja mal um diese weibliche Urkraft. Das
Ja.
heißt, Frau ist die Tochter von Mutter Erde. Das heißt, natürlich wurde sie genauso wertgeschätzt wie Mutter Erde. Als Tochter der Erde, als Tochter der großen Göttin. Das heißt, auch sie hat die Kraft des Schoßes in sich. Also Mutter Erde ist ja ein großer Schoßraum. Sie gebärt ja alles aus ihrem Schoß. Die Quellen werden aus ihrem Schoß geboren, die Bäume werden aus ihrem Schoß geboren, die Kräuter und so weiter. Alles wird aus ihrem großen Schoß geboren. Und nach dem Tod nimmt sie alles, oder im Winter nimmt sie alles in ihrem Schoß wieder auf.
Ja.
Und das heißt, genau diese Kraft wurde halt oder wird halt bei den Frauen gesehen. Diese Schoßkraft, die Leben gebärt. Diese Schoßkraft, diese Schöpferkraft. Und schon alleine die Empfängnis wurde ja bewusst gemacht. Guck mal, auch da wird uns Frauen ja eigentlich, also ich, Frauen nehmen heute die Pille und Spirale und so weiter. Auch das, weil ja, die Frau weiß ja nichts. Sie weiß ja nichts. Sie muss verhüten mit irgendwelchen Hormonen. Und diese Hormone trennen uns von unserer weiblichen Kraft. Also Frauen spüren sich dann nicht mehr. Und sie wissen dann auch gar nicht mehr, sie hören dann nicht mehr die Stimme ihres Schoßes. Sie wissen zum Beispiel gar nicht mehr, ob der Partner der richtige ist. Das können sie gar nicht fühlen. Ich habe viele Frauen begleitet, von diesen Giften wegzukommen. Die sind ja auch krebserregend und auf körperlicher Ebene. Und das war ganz oft bei Frauen, sobald sie dann die Pille oder Spirale abgesetzt haben, haben sie dann gemerkt, ups, mein Partner ist gar nicht der Richtige. Ja, wie fatal ist das denn, wenn du 20 Jahre die Pille genommen hast und mit deinem Mann schon zusammen warst?
Es geht um Spüren der männlichen und weiblichen Kraft, der
Ja,
Vereinigung, ja?
du spürst deinen Schoßraum nicht
Ja,
mehr.
genau.
Und für die
Diese
Urvölker ist es
Vereinigung.
so, jedes Organ hat eine Essenz, hat Leben, hat eine Seele. Und dein Schoßraum ist dein Mutterorgan, deine Gebärmutter. Und da ist eine Essenz drin. Ich nenne sie immer die Göttin des Schoßraums. Und diese Göttin, die spricht mit dir und die sagt dir ganz genau, da sind auch dort in deinem Schoßraum sind auch zum Beispiel deine spirituellen Gaben enthalten, die du mitgebracht hast als Seele. Du bist ja nicht mehr in Verbindung zu deinen spirituellen Gaben, zu deinen Fähigkeiten, aber eben auch nicht mehr zur Stimme deines Schoßraums, die dir ganz genau sagt, welcher Partner zum Beispiel der richtige ist und welcher nicht. Das heißt, wenn du die Pille zum Beispiel nimmst oder die Spirale, dann spürst du das alles nicht mehr. Dann bist du von dieser Kraft in dir getrennt. Und für die Urvölker ist es halt ganz, ganz klar, Frau in ihrer Kraft und Mann in seiner Kraft. Also auch Mann hat einen Schoßraum, einen spirituellen, der hat zwar keine Gebärmutter, aber dort ist Sitz seiner urmännlichen Kraft. Das heißt, wenn die beiden sich begegnen, wissen sie, so wir sind die Richtigen füreinander. Und wenn Frau mit sich selber in Verbindung ist, dann weiß sie auch, wann sie ihre fruchtbaren Tage hat. Wenn Mann mit sich selbst in Verbindung ist, dann weiß er auch, wann Frau ihre fruchtbaren Tage hat. Das spürt er, das riecht er, das weiß er einfach. Da braucht man keine künstlichen Verhütungsmittel. Und ja, heute gibt es die symptothermale Methode, wo du Temperatur misst, deinen Muttermund ertastest, aber das ist ein Zwischenschritt für uns Menschen jetzt. Denn das brauchen wir alles nicht, wenn wir in tiefer Verbindung mit unserem Schoßraum sind. Dann wissen wir das einfach. Und da entsteht Zeugung auch niemals aus Unbewusstheit, sondern wirklich aus Bewusstheit. Du lädst die Seele bewusst ein. Und wenn du die Seele bewusst einlädst, dann passiert sowas nicht mehr, dass Kinder einfach aus Karma zu dir kommen. Dann kommen wirklich bewusst deine Seelenfamilie zu dir, was natürlich für das Familienleben viel harmonischer ist. Und man hat ja auch als Seelenfamilie Aufgaben zusammen. Dann ist man viel kraftvoller, wenn die Seelenfamilie zusammenkommt. Und deswegen siehst du das bei den Urvölkern auch immer wieder, dass in ihren Familien dann ganz viele Heiler oder ganz viele Hausbauer oder ganz viele Gärtner sind und dass sie alle zusammenwirken. Na, bei meiner Nana, bei meiner Lehrerin in der Familie, das sind halt alles Hebammen, Kräuterfrauen und Männer. Also von meiner Nana, der Opa war auch Hebamme und ganz viele Maya-Priester. Und das siehst du, egal wie lange Generationen du zurückkehrst, weil sie das auch immer genau so gemacht haben, dieses bewusste Einladen. Und dann eben aber auch das bewusste Weitergeben der Gaben und Fähigkeiten an nachfolgende Generationen. Und genau, und das wurde halt ganz anders gelebt. Und die Frau wurde dann permanent in der Schwangerschaft auch in ihrer Kraft genährt. Das heißt, Frauen gehen immer wieder in den Tuch, in den Schoßraum der Erde. Dieser Tuch ist aus Lehm gebaut, sieht aus wie ein Iglu und ist wie eine Maya-Sauna. Das ist ganz warm drin, es wird mit Feuerholz beheizt. Und dort wird Frau gewaschen, gereinigt, genährt von der Maya-Hebamme, massiert. Übrigens gibt es bei den Maya, das hat Ina May Gaskin, eine sehr bekannte amerikanische Hebamme, in den 70er Jahren festgestellt, keine Beckenendlagengeburten,
Ach.
weil die Frau eben diese nährende Maya-Massage erhält und auf allen Ebenen genährt ist. Meine Nana, also ihre Mutter, war Maya-Hebamme, die bis sie 100 Jahre alt war, praktiziert hat. Und sie erzählt halt immer, dass es auch bis vor einer Generation gab es niemals bei den Maya Fehlgeburten. Das ist auch ein Zeichen der westlichen Welt, die Fehlgeburten, weil die Mütter nicht genährt sind, weil die Mütter von sich getrennt sind und damit auch von ihrem Kind. Also da kommt ganz vieles zusammen, auch was man gar nicht erahnen kann in unserer westlichen Welt. Nana erzählt auch immer, dass es niemals hat ihre Mutter irgendwelche Werkzeuge gebraucht. Die einzigen Werkzeuge, sagt sie immer, waren ihre Hände und ein Obsidianmesser, um später die Nabelschnur zu durchtrennen. Das war das Einzige, was die Hebamme hatte. Und sie hat in all diesen Jahren nie ein Kind und nie eine Mutter verloren. Also da wird uns einfach so viel eingeredet, so viel Lügen werden uns erzählt, damit wir Frauen immer noch diesem Missbrauch zustimmen. Aber es ist einfach überhaupt gar nicht nötig, wenn wir diese Kraft wieder in uns entfalten und wirklich auch wieder weise Frauen an unserer Seite haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist, was Frauen brauchen. Sie brauchen nährende, weise Frauen, die an ihre Kraft glauben. Und auch das ist heute hier fast vergessen. Hebammen stehen ja heute auch so oft unter
Genau,
Angst, in
ja.
ihrer eigenen Kraft und Weisheit. Ich habe schon oft gehört von Frauen, dass Kaiserschnitte doch geschehen sind, weil die Hebamme in der Angst war. Und das ist so schade und es beginnt wirklich mit uns. Wir müssen diese Kraft wieder in uns entdecken und zu entfalten. Und das ist auch eine der Prophezeiungen der Urvölker, dass in dieser Zeit des Wandels die weibliche Kraft wieder erwacht. Na, und das ist ganz wichtig, nicht nur für die Geburt, sondern auch für das spätere Leben. Denn Geburt ist ja auch ein Transformationsprozess. Das heißt, das ist die Einweihung der Frau und die Einweihung des Kindes in das Leben. Das heißt, Frau wird initiiert in das Muttersein und bei weiteren Kindern wird sie natürlich immer tiefer in dieses Muttersein initiiert. Aber wenn sie eben keine kraftvolle Geburt erlebt, ist sie von diesem getrennt. Das ist, was viele Frauen auch berichten, die Kaiserschnittgeburten und danach noch natürliche Geburten erlebt haben, dass sie zu ihren Kindern, die per Kaiserschnitt geboren wurden, nicht so eine Nähe spüren wie zu den Kindern, die sie selbstbestimmt gebären. Und da sind einfach tiefe Wunden, die da auch zwischen Mutter und Kind entstehen und die natürlich dann auch das weitere Leben prägen, wenn man das nicht heilt. Und das
Genau.
ist so unglaublich wichtig, das dann in die Heilung zu bringen, aber dafür muss man es ja erstmal verstehen.
Richtig.
Und das ist dieses Problem in unserer westlichen Welt, weil dann wird ja dir noch gesagt, stell dich nicht so an, sei froh, dass dein Kind gesund ist. Ja, und da dürfen wir als Frauen wirklich wieder für uns lernen, einzustehen und wirklich unsere Wunden zu heilen und natürlich eben auch in unsere Ahnenlinie zu schauen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Denn es gibt kaum eine weibliche Ahnenlinie, wo kein Missbrauch und kein Schmerz geschehen ist. Also jedenfalls nicht in der westlichen Welt. Und letztendlich sind die Geburten, die wir erleben, auch immer Ausdruck dessen, was in unserem Schoßraum noch nicht geheilt ist. Und es ist tatsächlich so, dass ganz viel des weiblichen Schmerzes im Schoßraum gespeichert ist. Wir sind im Bauch unserer Mama herangewachsen und haben dort schon ihren weiblichen Schmerz aufgenommen. Unsere Mama ist im Schoß ihrer Mama geboren und hat da den Schmerz ihrer Mama aufgenommen. Das heißt, so wird dieser weibliche Schmerz von Generation zu Generation weitergegeben, bis einer den Mut hat, hinzuschauen, aufzustehen und eben diesen Schmerz zu heilen. Und wenn dieser Schmerz geheilt wird, dann wird die Kraft ja auch wieder frei, weil das ist ja auch das, was da ist, eben diese Urkraft der Frau. Wie ich gesagt habe, sind auch die Gaben und Fähigkeiten im Schoß der Frau gespeichert. Bloß wenn zu viel Schmerz da ist, dann überlagert der ja diese Kräfte, diese Urkraft, weißt du? Das heißt, wir müssen einfach diesen Heilungsweg gehen, um diese Kraft wieder in uns und damit auch in unseren Ahnen und zu befreien und damit natürlich auch diese Kraft wieder an unsere zukünftigen Generationen weiterzugeben.
Das ist ja auch noch der Punkt, genau. Also kann ich total mitgehen. Das bedeutet ja wirklich ein großer Bewusstseinswandel auch für uns Frauen, auch, auch Nein zu sagen, dass man einen anderen Weg der Geburt wählt. Darum geht es ja auch wirklich bewusst, ne? Dann auch zu sagen, nein, ich möchte auch eine Hausgeburt oder so. Das darf wieder viel, viel mehr, glaube ich, zum Erwachen kommen. Ich weiß so, das ist total klar, was du erzählst, Alicia, wie wir in unsere Urkraft oder wieder kommen sollen. Aber es sind, glaube ich, ganz viele Aspekte. Ja, das eine ist ja die Geburt, das andere ist, wie sehe ich mich als Frau in dieser Arbeitswelt, regiert von höher, schneller, weiter manchmal, ne? Dann, also das bemerke ich ja auch und ich bin ja auch im pädagogischen Bereich tätig und habe Frauen gesehen, wie sie wieder schnell zur Arbeit gerannt sind. Und ich denke, was nehmen sie wirklich auch als Mutter wahr, gerne Mutter zu sein? Weißt du, worauf ich hinaus will, dass in unserer westlichen Welt, es geht um Arbeiten, die Kinder sind kaum geboren, dann geht es einfach aus diesem ganzen systemischen heraus, ja, im halben Jahr gehe ich wieder los und arbeite und ich sage, ich komme doch erstmal an mit deinem
Ja,
Muttersein. Und,
total.
ne?
Das ist auch überhaupt gar keine Wertschätzung für die Mutter. Das ist ja auch so.
Genau.
Ich sehe es ja bei meiner Mutter und bei meiner Großmutter. Meine Mutter war mit uns zu Hause. Und meine Großmutter, ja gut, die musste damals auch schon früh mitarbeiten, aber hat natürlich weniger gearbeitet als mein Opa und die kriegen ja kaum Rente.
Ja.
Und das ist einfach ein Spiegel dessen, wie die Frau nicht wertgeschätzt wird. Und ich möchte nicht Regierende oder sowas dafür verantwortlich machen, weil wir haben ja die Schöpferkraft. Die Welt ist
Genau.
unser Spiegel. Also die Welt spiegelt uns, was in uns nicht geheilt ist. Und das heißt, wir schätzen uns selber als Frauen nicht
Genau.
wert. Ich habe echt, gerade vor ein paar Tagen, habe ich eine Frage bekommen. Die möchte ich jetzt einfach hier mal teilen. Also es ging darum, dass eine unserer Frauen, also die hat eine befreundete Familie und die sind zu ihr und zu ihrem Mann gekommen, um Rat zu fragen. Denn der Partner, also der Mann dieser befreundeten Familie, da kam die Polizei, hat eine Razzia gemacht, weil entdeckt wurde, dass er sich über Internet auf Pornografie-Seiten für Kinder herumtreibt. Razzia gemacht und Anklage gekriegt und so weiter. Die Frau hat sich jetzt entschieden, ihn zu verlassen. Alle waren total schockiert. Und naja, unsere Frau, also die bei uns mit im Kreis ist, meinte dann so: Ja, ich weiß aber auch, die leben schon lange keine Sexualität mehr. Und inwieweit ist eine Frau jetzt dafür verantwortlich, dass sowas passiert? Ja, also ich bin jetzt mal ganz kurz ruhig, damit jeder da mal in sich reinspüren kann, besonders jede Frau, weil das ist wirklich, da hat sie einfach so was ganz Altes ausgesprochen. Naja, was wirklich wir Frauen sind dafür verantwortlich, dass es dem Mann gut geht. Wir müssen also auch mal herhalten. Das ist das, was unsere Omas definitiv noch geglaubt haben. Unsere Mütter wahrscheinlich auch noch. Und das ist so ein uraltes Thema, wo wir ganz viel Missbrauch zugelassen haben an uns, an unserer weiblichen Kraft. Und unser Schoßraum, der ist einfach sehr, sehr vielschichtig. Unser Schoßraum hat die Schöpferkraft in sich. Genau wie Mutter Erde, ja, die Schöpferkraft, die schafft ja ständig das Leben. Und du weißt es, wir erschaffen aus Ei- und Samenzelle das Baby. Aber wir sind ja, wir wirken ja auf allen Ebenen. Das heißt, auch auf spiritueller Ebene haben wir diese Schöpferkraft in uns, aber die wurde klein gehalten durch diesen ganzen Missbrauch. Und durch all diesen Missbrauch, den wir auch zugelassen haben, ist es einfach so, dass wir auch dann Energien speichern. Auch diese Kraft hat unser Schoßraum. Wir können mit unserem Schoßraum reinigen. Also wir haben auch die Kraft der Heilerin in unserem Schoß. Bloß das wissen wir nicht mehr. Und deswegen nehmen wir ständig Energien auf. Wenn ich mit Frauen Schoßraumreinigungen mache, stellen wir immer wieder fest, du, da sind sogar noch Energien von Ex-Partnern drin. Also wenn Frau wüsste, was da für Energien in ihrem Schoßraum sind, deswegen haben Frauen auch so häufig, das gibt es bei den Urvölkern nicht, Zysten, Myome, Menstruationsschmerzen gibt es bei den Urvölkern nicht. Auch dieses ewig lange Bluten gibt es bei den Urvölkern nicht. Die haben doch gar keine Tampons und so weiter gehabt. Die haben doch frei geblutet, höchstens 3 Tage. Ne? Das ist ja bei uns, also diese ganzen Schmerzen, Endometriose, immer wieder neue Gebärmuttererkrankungen, das ist Zeichen dieses Schmerzes, der sich dann irgendwann ja auch mal manifestiert.
Ja.
Und spätestens dann, anstatt dann an uns rumoperieren zu lassen, müssen wir uns diesen Schmerz angucken. Ich habe viele Frauen begleitet, die hatten Zystenmyome, gerade wieder ein schönes Erlebnis. Ich teile ja immer gerne Geschichten. Eine Frau, Mitte 50 ist sie jetzt, die war vor 2 Jahren hier bei uns in Guatemala auf einer unserer Reisen, auf einer unserer Transformationsreisen. Da hatte sie 3 große Zysten. Sie hat dann hier viel Transformation erlebt, hat auch die Maya-Massage erlebt, den Tuch erlebt und ist danach auch immer weiter mit uns gegangen. Die war auf jedem unserer Medizinwege dabei und war jetzt im August, also 1,5 Jahre ungefähr später, ein Dreivierteljahr später, war sie wieder hier in Guatemala, war wieder im Tuch, ist wieder von den Maya-Hebammen massiert und behandelt worden und siehe da, alle Zysten weg. Und das ist ganz häufig passiert. Ich habe auch schon Frauen gehabt, die hatten Vorstufe zum Gebärmutterkrebs. Das ist alles geheilt worden durch die weibliche Arbeit. Da brauchst du kein Wegschnippeln oder irgendwas. Du kannst den Schmerz nicht wegschneiden. Schneide dir deine Gebärmutter weg, dann kriegst du als nächstes irgendwo anders Probleme. Weil der Schmerz will ja gesehen werden. Und was ist das für ein Trauma, wenn Frau Gebärmutter oder Brüste verliert? Das ist ein Riesentrauma und das ist dann schwierig zu heilen. Ich sage nicht unmöglich, aber viel schwieriger, als wenn du vorher hinschaust. Und das sind einfach so vielschichtige Themen, wo wir wirklich hinschauen müssen, damit wir diesen alten Schmerz endlich in die Heilung bringen, damit unsere Kraft wirklich, wirklich wieder fließen kann. Na, und wir haben eine große Kraft in uns. Und wenn diese Kraft sich wieder entfaltet, Mutter Erde ist mit uns verbunden, habe ich schon gesagt, wir sind ihre Töchter, sie ist unsere Mutter. Und das ist ihre Botschaft, ganz klar. Wenn unsere Kraft erwacht, dann erwacht ihre Kraft, nicht umgekehrt. Wir warten immer darauf, im Außen geschieht der Wandel. Nein, der Wandel geschieht aus uns. Wenn wir unsere Kraft wieder erwecken, dann erwacht wieder Mutter Erde. Dann erwacht wieder das weibliche Bewusstsein. Dann werden auch die Männer sich wandeln. Das ist die Prophezeiung. Dann werden auch die Männer erwachen zu ihrer wahren Kraft, weil die leben ja auch nicht ihre Kraft. Na, also es beginnt wirklich mit uns. Das ist das, was die Maya-Ältesten ganz klar prophezeit haben, schon vor Tausenden von Jahren, dass die weibliche Kraft durch uns erwacht, dass wir die sind, die mit dem Licht, die vorangehen ins Licht. Und ja, deswegen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir hinschauen und dadurch eben auch unsere Ahnen wieder in die Heilung führen. Also all diesen alten Schmerz des Missbrauchs. Und wenn ich davon spreche, weißt du, dann stelle ich auch die Männer niemals als böse dar, weil es gibt immer zwei Seiten. Es gibt immer zwei Seiten, immer zu allen Zeiten. Und das hat sich nie geändert. Haben wir die Männer auch geboren? Ne? Wir haben die Jungs in diese Welt geboren. Und ganz oft ist es eben das, was wir weitergeben auch. Das ist prägsam, weil wir die Mütter sind. Weil wir ja nicht nur über unser Mutterleib, ich mache ganz oft Geburtsrückreisen mit den Menschen. Sie spüren im Mutterleib entweder die Freude der Mutter, die Kraft der Mutter oder den Schmerz der Mutter. Das ist, was sie prägt. Die Geburt ist, was die Kinder prägt. Und dann aber auch die Stillzeit. Ist dann die Wurzeln wachsen weiter, das Vertrauen, die bedingungslose Liebe. Und wenn dieses nicht da ist, diese tiefe Verbindung zur Mutter, dass sich die Wurzeln stärken können, dass sich das Urvertrauen in das Leben entwickelt und in die eigene Kraft entwickelt, dann ist das Kind manipulierfähig. Ne? Nur wenn du starke Wurzeln hast, bist du frei von Manipulation, kannst wirklich voller Vertrauen in dich selbst, in deine Eltern durch diese Welt gehen. So, aber was geschieht? Frau, Mutter und Kind werden getrennt und später wird der Vater ja auch wichtig. Auch da ist eine Trennung. Und dadurch ist das Kind manipulierbar von unserer Gesellschaft, von unserem System. Und dadurch kann man ein Kind erzählen, Mutter ist nicht wichtig, weibliche Kraft ist nicht wichtig und, und. Also das ist alles ja über Jahrhunderte, Jahrtausende entstanden und das hat immer mehr diese Trennung gefördert. Na, also diese Wurzeln, egal wohin du schaust, die sind wichtig. Die Wurzeln des Mutterleibs, die Wurzeln der Brust, der Nähe. Und alle Urvölker tragen ihre Kinder. Besonders das allererste Jahr sind Mutter und Kind nicht getrennt. Wenn sie doch mal getrennt sind, ist das Kind bei der älteren Schwester oder bei der Oma. Aber das Kind wird immer getragen. Es ist nie alleine. Es spürt immer die Wurzeln der Familie und wächst in diese Wurzeln hinein. Bei den Urvölkern ist es auch zum Beispiel so, dass das Kind von klein auf über die Ahnen lernt und hört, die nicht mehr hier sind. Natürlich die Ältesten, die wachsen ja auch mit den Großeltern und Urgroßeltern auf. Auch das ist natürlich. Aber sie hören immer von den Ahnen, von denen, die vorangegangen sind, durch welche Geschichten ihre Geschichten sind, weil das sind ja auch die Geschichten des Kindes. Das sind ja eben auch die Wurzeln. Also für die Urvölker gilt auf allen Ebenen Stärkung der Wurzeln. Nur wenn du starke Wurzeln hast, kannst du in deine Kraft hineinwachsen, kannst du deinen Lebensbaum in dir entfalten. Und das ist, was wir einfach völlig vergessen haben. Das ist, was du immer wieder siehst und was immer wieder gestört ist und warum dann auch einfach so viele Menschen. So die letzten 3 Jahre haben das auch erzählt, so viele Mütter waren so traurig darüber, dass sich ihre Kinder zum Beispiel gegen Covid impfen ließen und dass sie nicht mehr auf die Eltern hören. Ja, das ist ein Prozess, der das ganze Leben gewährt hat. Wenn du diese Verbindung zu deinen Kindern hast, wenn diese Wurzeln des Kindes, der Familienlinie gestärkt sind, dann sieht dein Kind dich als Führer und Führerin der Familie und schätzt sehr deinen Rat. Meine Tochter ist ja jetzt 21, wie gesagt, die hat jetzt einen Freund. Und dann habe ich ihr gesagt, wann stellst du uns deinen Freund vor? Dann hat sie so gedruckst und so, ich so, hast du Angst? Und sie so, Ich so, warum? Sie so, ja, Mama, wenn du mir sagst, der ist nicht gut, dann kann ich nicht mit ihm zusammen sein. Ja, weil sie mich als Führerin der Familie schätzt, meine Meinung schätzt und weiß, dass ich ganz klar bin. Und das ist das Natürliche, das ist das Ursprüngliche, dass die Kinder ihre Eltern auch als wahrhaftige Autoritäten sehen. Und ich weiß, das Wort Autorität triggert sehr, sehr viele, weil wir fehlgeleitete, verdrehte Autoritäten erlebt haben. Menschen, Lehrer zum Beispiel, die nicht in ihrer Kraft waren. Aber für die Urvölker sind Autoritäten die, die im Einklang mit Himmel und Erde leben, mit Mutter Erde und Vater Kosmos, die das Ahnenwissen in sich integriert haben und die einfach immer für das Leben handeln und sprechen. Ja.
Da sprichst du ja auch das System an, ne, an der westlichen Welt, also
genau.
Kita, Schule, Lehrstellen, alles, ne? Also ja, dass Kinder auch dann auch getrennt sind, ne, und dadurch gar nicht sagen, das spüre ich, oder eben auch wissen, was sie wirklich oder wenn sie spüren, sich aber dann nicht trauen zu sagen, ich möchte den Beruf machen, ne? Zum Beispiel fühle ich mich mit Tieren verbunden, aber trauen sich nicht, weil in dieser Familie halt das Lehramt wichtig war. Also dann trenne ich ja da auch schon da die Kinder von dem, ja, von ihrer Wurzel, was sie eigentlich geben sollten. Also, und deswegen kann ich das gut verstehen mit der Schule, dass du sagst, die gehen in keine Schule. Das ist eigentlich, ja, die Schule des Lebens ist da bei euch da draußen durch die, ja, durch die Ältesten und was auch passiert. Und das ist ja auch etwas, Alicia, wir haben ja gar nicht mehr diese Großfamilien. Ne? Und also ich kann mich auch entsinnen an meine Großeltern und davor. Das macht schon was, wenn ich die auch in der Nähe habe, weil eben Geschichten erzählt werden und wie auch immer. Und ich sage, okay, bekomme ich mit und ich weiß, woher meine Wurzeln dann kommen. Aber Es ist ja so viel Trennung. Und also ich wollte noch mal die Frage stellen für unseren Bewusstseinswandel, ne? Was bedeutet es konkret auch wirklich für die ganzen Systeme, wie Schule, wie Kita und so weiter? Magst du dazu bitte noch mal was sagen? Weil das ist ja so groß in der westlichen Welt.
Das ist ja aber auch, weißt du, die können natürlich über die Systeme schimpfen, ist auch manchmal ganz gut, das zu tun. Aber letztendlich können wir es nicht verändern durch unser Schimpfen, damit geben wir noch mehr
Genau.
Kraft, sondern wir müssen es aus uns heraus ändern. Denn auch diese Systeme sind ja nur ein Spiegel dessen, was in uns ist, welcher Schmerz der Trennung eigentlich in uns ist. Und ich habe. Für uns sind das ja so normale Bilder, wir kennen es nicht anders. Und ich habe damals tatsächlich sehr häufig zu meinen Eltern gesagt, ich möchte nicht zur Schule. Ich möchte nicht zur Schule, damals war ich 10 Jahre alt. Und meine Eltern haben immer wieder zu mir gesagt, ja, musst du. Das gibt halt nichts anderes. Es gibt keine Möglichkeit. Wir mussten es auch. Und sie haben mir natürlich auch immer Horrorgeschichten von ihrer Schulzeit erzählt. Das hat denen auch nicht gefallen. Und ich habe mich dann aber damit nicht zufrieden gegeben. Ich habe gesucht und geforscht. So was gibt es anderes. Und solange wir etwas glauben und das annehmen, was man uns da erzählt, wird es das auch geben. Die Welt wird verändert durch Menschen, die forschen, die suchen, die ein Nein nicht akzeptieren. Und ich wusste damals, ich hatte Pädagogik-Leistungskurs in Pädagogik, ich hatte Pädagogik-Leistungskurs und habe. Und habe dann Robert, das klingelt die ganze Zeit. Sorry. Ich habe, wie gesagt, Pädagogik-Leistungskurs gehabt und habe mich schon dadurch auch sehr intensiv beschäftigt mit alternativen Schulformen. Aber ich habe niemals gelernt, dass es Freilernen gibt, zum Beispiel. Das gab es damals aber schon. André Stern zum Beispiel, der ist ja älter als ich, ist ja so schon aufgewachsen. Und dann, als ich mit meine Tochter dann klein war, so 3 Jahre alt, habe ich mir dann auch schon freie Kindergärten und Schulen angeguckt und hatte aber ein klares Nein. Und dann habe ich angefangen und ich habe ein Nein nicht akzeptiert. Es gibt nichts anderes. Nein, ich habe es nicht akzeptiert. Ich habe gesucht und habe dann sehr schnell auch Freilernen und Homeschooling gefunden und habe dann ja auch mit meiner Familie ein Jahr in England gelebt, wo wir das wirklich ausprobiert haben, wo wir jeden Tag auf Freilerntreffen waren. Und da hat sich eine ganz andere Realität aufgetan. Und das ist ja wieder unsere Schöpferkraft. Also wir dürfen dieses nicht akzeptieren. Ja, das ist aber nun mal so. Das ist aber nun mal so. Du musst aber nun mal die Maske aufsetzen. Ich habe nicht einmal die Maske aufgesetzt. Ich habe das nicht akzeptiert. Das war nicht meine Realität. Das war die Realität des Kleinhaltens, uns den Mund zu halten. Und unser Mund ist übrigens auch verbunden mit unserem Schoßraum. Wenn man uns die Stimme verbieten will, wie lange hat man das gemacht? Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen, uns den Mund verbieten lassen? Und wie gesagt, ich kenne aber viele Leute, die keine Maske getragen haben, weil es war nicht mehr in ihrer Realität. Und die haben andere Wege gefunden. Manche hatten Maskenatteste, aber manche hatten einfach nur ihre Klarheit. Und sind dann nie angesprochen worden. Ich bin mal mit all meinen 7 Kindern damals an Polizisten vorbeigegangen. Und ich habe meinen Kindern vorher gesagt, steht dazu, steht zu eurem Gesicht, seid ganz klar und pustet ein bisschen Wut in eure Aura. Und wir sind nicht mal angesprochen worden. Wir sind 2 Meter an all diesen Polizisten vorbeigegangen. Niemand hat etwas zu uns gesagt. Also man hat seine Wege einfach gefunden, wenn man die Schöpferkraft in sich aktiviert hat. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen, dass wir nicht mehr dieses Nein akzeptieren, weil Nein sind Ausreden. Das ist genauso, wie ich am Anfang erzählt habe. Mein Kopf hat mir auch erzählt, nee, ihr habt kein Geld zum Auswandern. Nee, die Kinder sind noch zu klein. Das ist auch ein Nein zu deinem Ruf. Akzeptierst du dieses Nein oder folgst du deinem Ruf? Genau darum geht es jetzt in dieser Zeit, neue Wege zu gehen, deinem Ruf zu folgen und wirklich wieder in Verbindung mit deinen Kindern, mit deiner Familie, mit deiner Geschichte, mit deinen Ahnen zu gehen. Und gerade dann, wenn du dieses Gefühl spürst von, ich bin klein gehalten, ich kann das nicht. Du, Alicia, du schaffst das. Vielleicht du auch noch, Anja, aber ich doch nicht. Wenn solche Gedanken in dir sind, das ist genau der Schmerz deiner Ahnen. Ne, weil das ist ja auch, was sich die 3 letzten Jahre so gezeigt hat. Da kam dieser ganze Schmerz, dieses alte Karma, nicht nur unsere Ahnenlinie, sondern auch des ganzen Landes Deutschlands,
Genau.
Österreich, Schweiz. All das kam nochmal hoch. Und es ist wichtig, dass wir da hinschauen. Es ist wichtig, dass wir die Gefühle, die in uns hochkommen, erkennen und anschauen, weil ganz oft ist das was, was aus unserer Ahnenlinie kommt. Dieses, du darfst nichts sagen, du musst still sein, du musst ruhig sein und, sonst wird dies und das passieren, sonst wirst du alles verlieren. Da musst du hinschauen, weil deine Ahnen, egal ob du das willst oder nicht, die wirken ja durch dich. Und es ist deine Entscheidung, wirkt die Kraft deiner Ahnen durch dich oder wirken die Lasten und Bürden der Ahnen durch uns? Und das ist, was halt häufig so ist, weil dieser Schmerz nie aufgearbeitet wurde. Der Schmerz alleine jetzt der jüngeren Vergangenheit. Natürlich können wir später auch in viel tiefere Vergangenheiten tauchen. Ich sehe auch ganz viele Wunden noch von Atlantis bei den Menschen. Aber wir können jetzt erstmal mit der jüngeren Vergangenheit beginnen, nämlich unsere Großeltern oder Eltern, die den Krieg erlebt haben, die vertrieben wurden, wie meine Familie zum Beispiel aus Schlesien oder mein Urgroßvater, der 8 Jahre in Kriegsgefangenschaft war. Also diese alten Wunden, die dürfen wir erstmal aufarbeiten, weil unsere Ahnen, unsere direkten Ahnen konnten das nicht aufarbeiten. Damals war nicht die Zeit dazu. Sie mussten einfach weitermachen, um zu überleben, um ihre Kinder zu versorgen. Sie wussten nicht, wie man Schmerz aufarbeitet. Das hatten sie damals auch schon vergessen. Und dadurch haben sie uns als Ahnen eben diese Lasten und Bürden, dieses Karma weitergegeben. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie es einfach
Nicht
nicht
anders
anders
konnten.
wussten. Und ich möchte einfach mal als Parallele oder als Vergleich dazu nochmal erzählen, wie es bei der Familie also meiner spirituellen Familie, der Familie meiner Maya-Familie ist, gewesen ist und ist. Die Mama meiner Nana, die Maya-Hebamme war, die konnte auch in den Plazentas lesen, also die hat in den Plazentas der Kinder schon gelesen, welche Aufgaben sie haben im Leben und hat den Eltern dann eben auch den Auftrag gegeben, so das und das ist die Aufgabe deines Kindes, das sind die Herausforderungen. Und das ist eure Aufgabe als Eltern, euer Kind zu begleiten, nicht von irgendwelchen fremden Lehrern. Das ist die Aufgabe der Eltern, der Familie, der Ältesten. Und so hat sie auch ihre Enkelkinder mitgenommen und all ihre Enkelkinder haben Pflanzenwissen, haben Heilkundewissen, Massagewissen und sind alle entweder Priester oder eine ihrer Enkeltöchter ist Hebamme. Und das hat sie auch gesehen, als sie klein war. Und hat ihr dann noch auf dem Sterbebett, hat sie ihr all ihre Fähigkeiten übertragen. Und das ist ein großer Unterschied. Überträgst du die Fähigkeiten auf dein Enkelkind oder Kind, weil du siehst, das Kind braucht es für ihre Seelenaufgabe, oder überträgst du unbewusst deine Lasten und Bürden? Das Natürliche ist die Gaben und Fähigkeiten übertragen. Und da sind wir halt sehr, sehr weit von weg. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir diese alten Lasten und Bürden heilen. Und wenn wir die heilen, weil jeder unserer Ahnen, Oma, Opa und so weiter, die hatten auch alle Fähigkeiten in sich. Na, manche haben sie vielleicht teilweise gelebt, manche haben sie vielleicht gar nicht gelebt. Aber diese Fähigkeiten können wieder frei werden, dann für die gesamte Ahnenlinie. Na, dass der sie braucht, vielleicht das Enkelkind oder Urenkelkind, die dann auch wieder frei zugänglich hat. Und auf dieses Ahnenwissen, diese Ahnenweisheit wieder zugreifen kann.
Ja. Und zum Schluss, liebe Alicia, würde ich doch noch mal dazu kommen, diese Verbundenheit mit Mutter Erde, also mit den Tieren und den Pflanzen und den Menschen. Also das ist, glaube ich, auch worum es wirklich geht, mit uns viel in der Natur zu sein, auch wirklich achtsam zu sein, zu riechen, also so, auch so ganz, ganz viel Dankbarkeit zu empfinden, also auch schon Demut, ja, was uns Mutter Erde schenkt. Und ich glaube, das ist ja auch der Heilprozess, auch wo wir wieder unsere Kraft auch finden können in der Natur, ne? Also wenn ich mir Bäume anschaue, ich finde es so großartig, diese Wurzeln, die Stämme und die Krone, wie sich das so bekomme ich wieder Gänsehaut, wie sich das so entfalten kann. Aber auch das Wasser, was da ist. Also, und meinst du auch, dass das ist ja auch der Zugang wieder zu uns selbst?
Einer der Zugänge, auf jeden Fall, weil wir alle auch Kinder der Erde sind und Großmutter
Ja.
Erde eben auch unsere älteste
Ja.
Ahnen. Ja, so können wir definitiv auch wieder einen Zugang zu uns selbst finden. Gerade die Bäume, die du ansprichst, habe das ja auch gerade am Anfang, habe ich das ja erzählt, dass dieser Lebensbaum, der hat ja eine große Bedeutung für die Urvölker. Zum einen der Weltenbaum, der alle Welten miteinander verbindet. Und dann aber auch der Lebensbaum, der Familienbaum. Es wird ja immer noch so eine Ahnenlinie, wenn du Ahnenforschung machst, wird es ja immer noch so als Baum dargestellt. Und das ist natürlich noch was Ursprüngliches. Und jeder Mensch hat eben diesen Lebensbaum in sich, so sagen es die Maya. Und wir haben ja auch spirituelle Begleiter an unserer Seite, eine spirituelle Seele, wie die Maya es nennen. Das ist unser Nawal, unsere Maya-Energie, wenn ich das jetzt in Deutsch sagen würde, aber es heißt eigentlich Nawal, spirituelle Seele. Und da wird es ganz klar aufgezeigt, so die Energie, von der wir kommen, das sind unsere Wurzeln, das sind unsere Ahnen. Und wenn wir jetzt zu einem Baum draußen gehen, in der Natur, dann können wir da wunderbare Ahnenrituale machen.
Genau.
Können ganz tief in Verbindung gehen, können den Baum mal fragen, ob er mal vor meiner Ahnenlinie steht. Na, ob er mal, wie so eine Aufstellungsarbeit können wir in
Genau.
der Natur mit dem Baum machen. Den Baum fragen, kannst du das übernehmen? Kannst du mir mal zeigen, was ich in meiner Ahnenlinie heilen kann? Ja, und dann kann ich wirklich in Verbindung mit diesem Baum gehen, mich an die Wurzeln setzen und mal diese Wurzeln spüren und wirklich diesen Baum bitten, zeig mir so, wo sind die Wurzeln, die ich jetzt heilen darf, wo sind die Wurzeln geschwächt und so weiter. Ne, dass ich da einfach tiefer gehe. Und wenn ich da viel erkenne und auch viel lösen kann, dann wirst du auch merken, wie der Baum sich dann plötzlich anders anfühlt. Also das ist so schön. Und ein Baum ist ja auch ein Hüter von Mutter Erde, ein Hüterwesen. Und ich kann auch über diesen Baum in Verbindung mit Mutter Erde gehen, indem ich meine Wurzeln, ich habe ja auch Wurzeln, ne, die sind unsichtbar, aber die sind da, mal mit den Wurzeln des Baums verbinde, kann der Baum mir ganz, ganz viel preisgeben. Und wenn ich ihn bitte, wird er das auch tun. Informationen, Botschaften von Mutter Erde. Ja, also das ist alles da, in der Natur ist alles. Es ist auch an den alten Kraftorten, ist auch das alte Wissen gespeichert. Es ist natürlich leichter, wenn wir so an die aktiven Kraftorte gehen. Hier in Guatemala gibt es ja noch sehr viele aktive Kraftorte, die Maya erhalten haben durch heilige Feuer und Rituale. Aber bei uns in der westlichen Welt ist es schon ein bisschen schwieriger, weil die damaligen Priester haben auch viele Kraftorte geschlossen, damit kein Missbrauch geschieht. Natürlich haben sie das nicht immer Zeit dafür gehabt, weil manchmal wurden sie vertrieben, getötet und so weiter. Da wurden dann teilweise Kirchen auf die Kraftorte gesetzt, um diese Kraft klein zu halten, weil das gehört ja auch zu unseren Wurzeln, diese Kraftorte. Und diese Kraftorte, also natürlich ist jeder Ort in der Natur ein Kraftort, aber es gibt ja ganz besondere Kraftorte, wo die Urvölker dann Tempel errichtet haben, Steinkreise errichtet haben. Oder wo eben auch große Hüterbäume standen. Und das sind dann so wie besondere Energiepunkte von Mutter Erde, an denen sich auch viele Energien treffen. Energien vom Kosmos und von der Erde und wo altes Wissen gespeichert ist. Und wie gesagt, das wussten ja auch die Eroberer und deswegen haben sie da Kirchen hingestellt. Sie haben die Menschen versucht, auch von diesen Kraftorten und damit von ihren Traditionen und Wurzeln zu trennen. Und es ist aber nicht weg. Also selbst wenn da eine Kirche draufsteht, wenn du den tiefen Wunsch hast, dich wieder mit dem Ursprung dieses Kraftortes zu verbinden, dann kannst du das. Und dann wird dieses Wissen auch wieder zugänglich. Und das ist, was auch im Wandel geschieht. Das ist, was wir zum Beispiel auch in unseren Medizinwegen immer wieder machen. Dann machen wir wirklich über 13, 30, 44 Tage, machen wir tägliche Rituale. Und dann sind die Menschen halt aufgefordert, das für sich zu machen, eben auch bei sich in der Natur, bei sich an den Kraftorten. Und so können wir dieses Wissen wirklich Schritt für Schritt wieder hervorholen. Natürlich muss man an diesen Kraftorten sehr achtsam sein. Also ich sage immer, also keine Reaktivierungen ohne einen Priester oder so, weil manchmal ist da auch viel Leid und viel Schmerz gespeichert. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und da braucht es wirklich Hüter. Auch eingeweihte Hüter, die das können und machen. Ne? Aber wir können kleinere Rituale machen, um in Verbindung mit dieser alten Kraft zu gehen. Und das hilft uns auch, wieder mit den alten Traditionen in Verbindung zu kommen und uns wieder zu erinnern, wer wir sind. Weil wir alle, also bei all diesen Lasten und Bürden, die unsere direkten Vorfahren erlebt haben, So gab es ja auch Zeiten, in denen diese Lasten und Böden noch nicht da waren, in denen wir als Urvolk der Europäer das alte Wissen gelebt haben und in Verbindung waren mit der Erde. Das gab es. Ne? Das wurde ja schon rausgefunden, lange verleugnet, aber es wurde rausgefunden, es ist auch eine Lüge, die man uns in den Schulen erzählt, dass wir ja ständig nur kriegerische Völker waren und nur Kriege geführt haben. Das ist ja auch Brainwash, was man da in den Schulen vermittelt und wo man uns dann auch glauben machen will, ja, es ist ja normal, dass es Krieg gibt. Damit die Menschen auch die noch heutigen Kriege hinnehmen. Na, guck mal, wenn die Menschen wüssten, dass das alles Lügen sind, dass wir durchaus auch als Urvolk der Europäer im Frieden gelebt haben, dass wir auch im Matriarchat gelebt haben, dann würden die Menschen dann wirklich diesen Krieg in der Ukraine akzeptieren. Bezweifle ich. Nur durch Lügen kann man all dieses aufrechterhalten. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass man wirklich hinschaut.
Lügen und Angst, ne? Also in die pure Angstenergie zu gehen, ja.
Genau, und in das Kleingehalten sein. Wir können ja
Richtig.
sowieso nichts dagegen machen. Also das ist einfach so viel, was da passiert.
Ja.
Ja, und was ich gerne noch erwähnen möchte,
Ja.
so am Ende unseres Gespräches ist, wir haben ja ein ganz, ganz besonderes Event, was wir jetzt in die Welt bringen, im November, am 22. November bis zum 4. Dezember. Und das ist auch aus einer Vision entstanden, aus einer Prophezeiung entstanden, für die jetzt einfach die Zeit gekommen ist, die Prophezeiung vom Adler, vom Kondor, die sich wieder treffen und im Herzen des Quetzals, am Herzen der Erde. Und diese Kräfte alle wieder verbunden werden im Herzen. Und ja, das ist eben dieses Event, wo sich die Ältesten vieler Traditionen treffen. Hopi, Inka, Mamo aus Kolumbien. Also sehr, sehr viele Urvölker, die zusammenkommen. Nordamerikanische Urvölker, Aborigines aus Australien. Älteste aus Afrika, die wirklich zusammenkommen, um gemeinsam zu wirken, um ihr Wissen auch wieder zusammenzubringen, um gemeinsame Zeremonien zu feiern in Vereinigung dieser Kräfte und damit wirklich auch diesen nächsten Schritt im Wandel zu manifestieren. Und ja, das geschieht halt hier in Guatemala in unserem Heilungszentrum. Und ja, wir haben das im Auftrag der Ahnen übernommen, das in die Welt zu bringen. Und es wird eben auch möglich sein, also ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass im November keine Plätze mehr frei sein werden, um vor Ort dabei zu sein. Aber du kannst gerne mal anfragen. Manchmal wird ja ein Platz wieder frei. Aber ansonsten besteht eben auch die Möglichkeit, teilweise online dabei zu sein. Da haben die Ältesten ihre Erlaubnis gegeben. Und ich muss wirklich sagen, es ist was ganz Besonderes, dass sie ihre Erlaubnis gegeben haben. Denn damals, als wir eingeweiht wurden, wir durften nicht mal Fotos machen. Geschweige denn mit etwas aufnehmen. Deswegen ist es ein großes Zeichen, dass es möglich sein wird, dass Menschen auch von zu Hause online dabei sein können bei diesen Zeremonien. Und es ist etwas sehr, sehr Einzigartiges und Besonderes. Ja, vielleicht können wir das hier kannst du das hier unter dem Interview verlinken, dass die
Mache ich sehr
Menschen
gerne.
die Möglichkeit haben,
Ja.
zumindest mal hineinzuschnuppern.
Das hört sich schon, guck mal, ich spüre das schon. Das ist eine ganz besondere Ehre auch, ne? Also das ist ja, aber so geht es, ne? So sich zusammenzufinden, um dann diese Energie zu bündeln und auch nochmal so wieder weiterzugeben nach draußen. Und also toll. Schön. Und es darf bei euch passieren. Wie schön, Alicia.
Ja.
Cool. Oh, ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Gespräch. Also auch an die Zuschauer da draußen dürfen wir uns an unsere Kraft, an unsere Urkraft, der weiblichen Kraft erinnern und schöpfen. Ja, und dadurch Gutes bewirken für die Menschen. Also für unser Dasein, ne? Also das betrifft uns ja. Schön. Ich danke dir von Herzen, Alicia. Ich wünsche
Sehr
dir alles Liebe und Gute und auch vielen Dank an die Zuschauer da draußen. Schön. Dankeschön.
gerne.